Herzlich willkommen zur neuen Folge Horst und der Fisch und auch der letzten Folge im Jahr 2023. Wir zeichnen einen Tag vor Heiligabend auf. Moin Horst.
Moin Jochen.
Tatsächlich gibt es ja eine E-Mail-Adresse, da können die Leute dir Fragen stellen. Fragen@horstunderfisch.de ist die E-Mail-Adresse. Und ganz ehrlich, die meisten Fragen, die da reinkommen immer, lass doch mal Horst aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, frag doch Horst mal, was sein dickster Fisch war, was sein schlimmstes und bestes Erlebnis. Also diese Geschichten, die sind so unglaublich beliebt. Und da wir jetzt Weihnachten haben, können wir ja vielleicht tatsächlich mal ein paar Geschichten von dir abfordern, so ein bisschen Nähkästchen-Geschichten, wo du sagst, okay, das ist eine Geschichte, da erinnere ich mich gern dran, von mir ist auch gar nicht gern dran.
Ja, ja, selbstverständlich, wenn man so lange dabei ist wie ich, weißt du, dann hast du natürlich auch viel erlebt und vieles Negatives oder auch Positives und letztendlich überwiegt ja immer das Positive. Aber wenn, was ich erinnere mich, weißt du, wie wir waren, ich habe ja sehr viele Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften und ähnliches gelegt.
Lass das mal konkretisieren, sehr viele. Wie, also weißt du genau wie viel?
Nein, weiß ich nicht. Also wie viel genau? Aber wie gesagt, ich war also sehr weit rumgekommen. Ich bin praktisch in jedem Land Europas, das mit mehr irgendwie eine Beziehung hat gewesen zu einer Meisterschaft, entweder im Brandungsangel oder Bootsangel oder ähnliches. Und damals, was erinnere ich, was wir waren auch mal in Kroatien und immer, wenn wir so Reisen gemacht haben, also Meisterschaften, die gehen ja immer über mehrere Tage mit Training und Ähnlichem, das habe ich dann immer für mich so als Urlaub gesehen, obwohl das kein Urlaub ist, aber habe dann immer meine Frau mitgenommen, nicht? Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass man musste sich ja immer, um an einer Meisterschaft teilnehmen zu können, qualifizieren. Mhm. Nee, aber über Jahre, was du, hat sich immer so ein harter Kern rauskristallisiert, was so die auch immer vorne mitlagen. Und zum anderen, mein Freund Heiner Großmann ist fast bei jeder Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Und dessen Frau und meine Frau, die hatten sich angefreundet, haben sich gut verstanden. Und so war es immer leicht, wenn wir dann uns wieder qualifiziert hatten. Dann war es selbstverständlich, dass wir die Frauen mitgenommen hatten. Und so waren wir mal in Kroatien. Wisst ihr, das war wunderschön. Und gleich nach dem Jugoslawienkrieg wurden wir mal nach Montenegro eingeladen. Mhm. Und weil das ist so Jugoslawien, war so die Art, das war, also das, die Leute so freundlich, so nett, das war alles so super. Haben gesagt, das ist das Nachbarland, Montenegro gleich nebenan, da müssen wir hin, nicht? Da, ähnliche Strände, wir kennen in etwa, wie es da läuft, wir angeln dann ja überwiegend auf kleine Fische. Und so wurde dann die Reise geplant, weißt du, und bisschen komisch war schon, was so, diese Weltmeisterschaft war dann ausgeschrieben und die Zimmer sollten wir dann über eine Agentur buchen. In einem Hotel in Budva, das angeblich 5 Sterne hatte. Ne? Also Budva ist ja eins der modernsten Badeorte da gewesen, damals in Montenegro, und also eine riesen Hotelanlage. Und wir mussten damals dann über Jugoslawien einfliegen. Und damals ein Mannschaftskamerad von uns, der hatte einen VW-Bus, der war vorher schon mit dem Auto runtergefahren, hatte uns dann damals in Jugoslawien dann vom Flughafen abgeholt und dann nach Montenegro rübergefahren, über die Grenze. Und das war schon abenteuerlich, nicht? Also die Grenze, das war, man muss dazu betonen, das war eben gleich nach diesem Jugoslawienkrieg, nicht? Wir kommen an die Grenze, weißt du, da mussten wir durch so eine, ich sag mal, eine große Pfütze fahren. Da wurde angeblich das Auto dann desinfiziert. Und dann stand da eine Bude.
Wovon denn desinfiziert?
Ich weiß auch nicht, das war wohl eine Vorschrift, Ungeziefer oder ähnliches. Mhm. Dann stand da eine Bude, so eine, weißt du, und das war die Grenzstation. Davor saßen auf ihren Stühlen oder Sonnenschirmen die Grenzer und rührten sich erstmal gar nicht, ne? Nach einer gewissen Zeit bemühte sich dann einer ans Auto und dann wurde palavert, dann Ausweise kontrolliert und ähnliches. Und dann haben wir damals noch ein paar Kugelschreiber und so diverse Sachen, die heute keinen Menschen mehr interessieren, und so drüber gereicht und konnten dann einreisen in Montenegro. Sind dann nach Budva gefahren, kamen in unser Hotel und dann an der Hotelrezeption bin ich dann gegangen. Ich sage, Hennings, Deutschland, ich habe hier ein Zimmer für mich und meine Frau bestellt. Die guckt an der Rezeption nach. Heute kommen keine Deutschen.
Schade.
Ich sag, nee. ich sage, wir haben hier gebucht und mit uns waren ja noch ein paar andere dabei, ne, also die dann mitgeflogen sind und ja, wir sollten warten, bis die Hotelmanagerin kommt. Das konnten sie so nicht entscheiden. Und dann haben wir da so gesessen und dann habe ich geguckt, weißt du, und dann, Mensch, ich denke, 5-Sterne-Hotel, weißt du, da habe ich erstmal gesehen, der Teppichboden vor der Rezeption total abgelatscht, weißt du, da war nur das Gewebe, war alles eben, weißt du, noch sehr genutzt, also sah alles sehr gebraucht aus und eigentlich war es für ein 5-Sterne-Hotel eigentlich äußerst untypisch. Das dauerte eine gewisse Zeit, dann kam da ein Manager und weiß ich was alles, dann hatten wir angeblich noch nicht bezahlt, dann musste das erstmal geregelt werden, dass wir bezahlt hatten. Der hatte wahrscheinlich noch nicht seine Provision abgezogen oder was, auf alle Fälle kriegten wir dann nach einigem Hin und Her unsere Zimmer zugewiesen. Nicht, und wir waren nun ja schon kaputt von der Anreise und ähnliches, haben dann erstmal unser Zimmer bezogen, haben dann noch einen Drink an der Hotelbar genommen und sind dann irgendwann todmüde ins Zimmer. Und als ich dann das Zimmer inspiziert hatte, weißt du, wollte ich dann mal rausgucken, so die Vorhänge zur Seite schieben, weißt du, und dann hatten die wohl ein bisschen viel Schwung, die waren so schwer und staubig, die hatten gar keinen Stopper, die sind gleich runtergefallen, ne? Die musste ich dann erstmal neu einfädeln und dann gucke ich raus, ich denke, ich gucke nicht richtig.
Wand?
Nee, hinten Abgasrohre von der Küche und alles hinter unserem, aber wir waren todmüde, weißt du, und meine Frau und ich dann in das französische Bett, ne?
Oh, oh.
Na, weißt du, und meine Frau liebt es, sich einzukuscheln in die Bettdecke, weißt du, und ich immer, hab den mal gezogen und weißt du, ich wollte auch ein bisschen von der Bettdecke abhaben, war äußerst schwierig, irgendwann habe ich aufgegeben, weißt du, war ja auch nicht so kalt, hab dann da geschlafen, aber nicht lange, da dachte ich, der Dritte Weltkrieg oder der Jugoslawienkrieg wäre wieder ausgebrochen, der Kühlschrank fing an. Dann habe ich erstmal den Stecker gesucht, um den Kühlschrank im Zimmer auszuziehen. Weißt du, das war so ein altes Ding, dass immer, wenn er ansprang, machte der einen Höllenlärm, war so nicht auszuhalten. Ich zu meiner Frau, ich sag, wir wollten den nächsten Tag zum Trainieren fahren. Ich sag, du geh zur Rezeption und sag, wir brauchen ein anderes Zimmer und dann mit zwei einzelnen Betten. Also die dürfen gerne nebeneinander stehen, aber eben, dass wir jeder seine eigene Zudecke und Bettdecke hat und ähnliches. Und ich hatte dann auch schon geguckt, auf dem gegenüberliegenden Fluren waren freie Zimmer, nicht? Also die einfach nicht belegt waren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kriegt ein neues Zimmer, wir haben trainiert, haben da geangelt an den Stränden und hatten dann, was sind wir an die Gaststätte eingekehrt in Botwa, weißt du, das habe ich heute noch in Erinnerung. Also ich muss lange überlegen, ob ich irgendwo so lecker gegessen habe. Das war so eine ganz kleine Kneipe, weißt du, und der hat uns ein Essen zubereitet auf der Herdplatte. So, weißt du, das war einfach diese ganze Stimmung, das ganze Drumherum.
Und ohne
war,
Pfanne.
Ja, ohne Pfanne, alles so auf der Platte. Ne? Mhm. Das war einfach genial, war einfach super.
Was gab's? Weißt du es noch?
Fisch.
Okay. Ja.
Du und wir dann hier in das Hotel. Ich sag, meine Frau, ja, wir haben neues Zimmer da und da. Ich habe schon alles rübergetragen, alles rübergeschleppt und ähnliches. Jochen, es ist jetzt ungelogen, weißt du. Ich hau mich todmüde ins Bett und fall gleich auf den Fußboden.
Das Bett zusammengebrochen.
Die Matratze gebrochen war von innen in hohl. Naja. Ich habe mich dann auf den Fußboden gelegt. Das war ja schon spät nachts und habe dann zu meiner Frau gesagt, besorgt, am nächsten Tag mussten wir ja wieder angeln.
Das nächste Zimmer besorgt.
Nee, besorgt eine neue Matratze fürs Bett. Nicht? Und ich lasse aber das Bett aufstehen, dass sie auch die kaputte austauschen und nicht irgendein andere oder ähnliches, weißt du. Naja, dann wurde die Matratze wurde getauscht, das war dann alles in Ordnung. Es war eben bei dem Krieg geschuldet, jahrelang nicht renoviert worden, es ist nichts gemacht worden, weißt du. Und ich erinnere, weißt du, das war ein schönes, großes Zimmer, weißt du, Bad mit Badewanne. Und das Schöne an dieser Badewanne war, weißt du, die Emaille war runter. Weißt du, was ursprünglich mal weiß war, war jetzt schwarz. Und du konntest so schön dich mal so am Rücken schuppern.
Wo das so rau ist.
Ja, ja. Nicht? Das war Naja, dann haben wir da geangelt mit eher mäßigem Erfolg. Weißt du, wir haben da Brandungsangeln gemacht vom Ufer aus. Und das war relativ schwierig. Also wir haben bis auf ein paar kleine Petermännchen, weil das ganz flache Strände sind und der Sand ist da nicht weiß, der ist schwarz. Aber fein wie unser Sandstrand, aber alles so dunkel, wo Lava gemahlene oder ähnliches. Und war sonst auch alles gut organisiert, kann man nicht sagen. aber vom Fang her war es eher überschaubar. Ne? Wir haben nachher den Bogen rausgehabt, dass wir in der ersten Welle gleich vorne an konntest du kleine Petermännchen fangen. Also diese Petermännchen sind ja sehr giftig, musst du aufpassen, die darfst du hier als Angler nie anfassen. Mhm. Wenn die dich stechen, kannst du da einen Schock kriegen.
Die hocken, glaube ich, im Sand und haben so einen Stachel.
Ja, genau, die haben hier mehr Stacheln und dieser Stachel ist also sehr schmerzhaft. Das ist einer der
sehr giftig, ne?
Ja, sehr giftig. Na, und dann haben wir da geangelt, weißt du, und war alles soweit in Ordnung, was es war, eben noch so Ostblock, nicht? Also, man wurde auch platziert, an Tisch platziert, wo du sitzen musstest und Kaffeemorgen zum Frühstück wurde dir eingeschenkt in die Tasse, du konntest dir nicht selber einschenken und das war alles eben noch so ein bisschen, wie es wohl früher im Ostblock so üblich war, das war eben gleich nach der Wende. Und zum Ende der Veranstaltung kommt ja das Festmenü, ne, das du ja vorbezahlt hast. Ein großes Festbankett ist so üblich und Preisverteilung, Siegerehrung mit Tanz und Kapelle. Und
das war ein internationales Turnier,
ja? Ja, war eine Weltmeisterschaft. Eine Weltmeisterschaft im Brandungsfischen.
Wie viel Teilnehmer sind denn da so da? Ist denn da so das ganze Dorf voll, oder?
Ja, das sind also so in der Regel immer so zwischen 15 und 20 Nationen, ne, die sich dann beteiligen, die da eben auch dieses Angeln machen und dann die ganzen Offiziellen und dann eben noch die Begleitpersonen.
Aber da sind schon 200, 300, 400 Leute.
Da ist schon ein Haufen da und dann die ganzen Offiziellen, was du, die dann noch geehrt werden und. Mhm. Und naja, auf alle Fälle war dann dieses Fassbankett und dann wurden dann die Reden geschwungen und ähnliches und dann wird aufgetafelt und auf einmal sagte der Veranstalter, ne, er müsste aber leider die ausländischen Gäste darauf hinweisen, dass nächsten Morgen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ab 8 oder 10 Uhr die Grenzen geschlossen werden.
Moment. Also,
ja,
ab nächsten Morgen.
Also wir wollten ja eigentlich feiern und ausschlafen. Und meine Frau und ich hatten, weil es uns ja damals in Kroatien so gut gefallen hatte, auch gedacht, Mensch, Montenegro, Nachbarland, herrlich, machen wir noch eine Woche Urlaub. Ne? Als wir nun hörten, die Grenzen werden geschlossen, weil mit Feiern war gar nichts mehr. Weißt du, die Frauen gleich auf die Buden gestürmt, gepackt und ähnliches. Und wir hatten ja nun noch eine Woche länger geplant. Darauf haben wir dann natürlich verzichtet und wussten nun nicht, was wir wollten auf alle Fälle dann zurück nach Kroatien, ne? Und sind dann, hat meine Frau dann noch organisiert, irgendwie ein Taxi. Und das sollte uns dann nach Dubrovnik bringen, wieder nach Kroatien. Ne? Also am nächsten Morgen, wir haben dann nicht mehr lange gefeiert, wir wollten dann auch ein paar Stunden schlafen. Und dann sind wir früh morgens dann nach Kroatien gefahren. Und als wir die Grenze überschritten hatten von Montenegro nach Kroatien, haben wir ihn gefragt, ob er uns ein Hotel empfehlen könnte. Ja, sagt, warum wir es nicht gleich gesagt hätten. Ja, wir hatten da so ein bisschen Bedenken, weil die Grenze geschlossen wurde und ähnliches. Man wusste ja nicht, was uns erwartet. Und dann haben wir noch eine Woche Urlaub gemacht in Kroatien, einem wunderbaren Hotel, hat alles super geklappt, nicht? Und waren also da, haben uns die Stadt angeguckt, Dubrovnik, ja, eine wunderschöne alte Stadt, ähnliches da, Urlaub gemacht. Meine Frau damals noch Geschmeide irgendwo gekriegt, war so, glaube ich, Silber oder Gold war da ganz günstig zu kaufen oder angeblich. Und dann auf einmal, was wollten wir morgens wieder einen Ausflug machen oder ähnliches und ich hatte dann deutsches Radio an und sitze so im Zimmer und warte auf meine Frau, die wie immer noch nicht fertig war, noch im Bad rumtobte, ne, die Fluggesellschaft XY, mit der wir geflogen sind und mit der wir auch zurückfliegen sollten, pleite. Mhm. Ich sag zu meiner Frau, ich habe gerade eben Nachrichten und die Fluggesellschaft ist pleite. Ich sag, kann nicht angehen. Na, ich da dann angerufen, ja, die Fluggesellschaft war in Konkurs, aber wir sollten da bleiben, wir würden telefonisch Bescheid kriegen, die würden sich kümmern, nicht? Nur weil ja mit Ausflug und so war nichts mehr, weißt du? Und dann merktest du auf einmal.
Das war zu einer Zeit, wo es auch kein Handy gab, muss man ja sagen. Also es ist ja nicht so, dass. Ja, man,
nee,
oder?
Nee, hatten wir schon. Nee, hatten noch kein Handy.
Nein. Nee. Nicht mal eben so, ja, dann ruf mich zurück. Man musste ja immer an irgendeinen Ort gehen oder in den Telefonzelle oder irgendwo.
Ja. Wir haben dann vom Hotel aus telefoniert und dann haben wir gesagt, was, und nun warten wir gar nicht mehr aufs Hotelzimmer, haben dann immer auf den Rückruf gewartet, ne, wie wir uns verhalten sollten. Und dann kriegt mir nachher Bescheid, also die würden sich drum kümmern, wir kriegen Bescheid und wir können, sind dann im Hotel, das war ein tolles Hotel, im Pool da gelegen und dann hast du auf einmal gemerkt, wie alles deutsch war. Nicht? Wir haben da vorher gelegen, da war da ein Nachbar nebenan, das hast du gar nicht registriert, dann hielten die auf einmal zusammen, weißt du, und da war dann noch ein älteres Ehepaar, die waren beide ein bisschen gehbehindert, weißt du, ältere Leute und die hatten ihre Enkeltochter mit und um die haben wir uns dann noch so ein bisschen gekümmert und alle waren ja nun gespannt, was passieren sollte. Ne? Na, und irgendwann kriegten wir dann Bescheid, dieses Hotel, das waren überwiegend Neckermann-Reisen, so Pauschalreisende. Mhm. Ne? Und da wurde alles organisiert. Und dann hieß es auf einmal, dass am nächsten Tag eine Maschine von Dubrovnik nach Leipzig fliegt. Ne? Für die deutschen Gäste, also für die Neckermann-Touristen. Und die würden dann alle mit dem Bus vom Hotel abgeholt und dann dahin gebracht.
Ja, nicht? Sehr gut. Rein da.
Ja, also wir waren ja nur keine Neckermann-Touristen. Meine Frau ist ein bisschen ärgerlich. Nicht? Ich sage, da fahren wir mit.
Ja.
Ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Na, wir warst du in den Bus dann rein.
Was also in den Bus reingeschmuggelt.
Ja.
Ihr seid einfach reingegangen.
Einfach reingegangen und hingesetzt. Was, und da war dieser Busfahrer, das war so ein kleiner, dunkler Jugoslawe oder was, weißt du, der lief immer durch die Reihen und zählte die Personen. Meine Frau wurde immer kleiner im Sitz. Nee, ich sag, wir steigen hier nicht aus. Ich sag, die können machen, was wir wollen. Wir fahren damit zum Flughafen. Wir hätten ja nicht gewusst, wie wir sonst hinkommen sollten. Mhm. Weißt du? Hat dann auch geklappt. Er hat immer wieder gezählt, aber auf alle Fälle sind wir dann da am Flughafen angekommen. Und mussten dann in eine Maschine steigen, was so eine alte russische Maschine, von wo du hinten einsteigen musst. Also nicht seitlich, so von hinten reinsteigen, praktisch wie über eine Lade. Und wir haben da feudal gesessen in dicken Ledersesseln. Also das war nicht wie unsere Holzklasse, dass du da gesessen hast wie ein Spatz auf der Sperlingsstange, sondern richtig komfortabel haben wir dann da im Flieger gesessen und sind mit dieser Maschine dann von Dubrovnik nach Leipzig geflogen. Du und das Ehepaar, um die wir uns so gekümmert hatten, da die mit ihrer Enkeltochter denn waren, sagt auf einmal das Mädchen, als wir in Leipzig ankommen, sagt sie, da steht einer mit dem Schild Hennings. Und wir auch, ob du es glaubst oder nicht. Da stand einer, hielt ein Schild Hennings in die Luft, sagte, ja, ich soll sie hier abholen. Was, wir sind von Hannover aus geflogen, mein Auto stand in Hannover auf dem Flughafen, am Parkplatz. Und die anderen mussten alle von Leipzig mit dem Bus nach Berlin und von Berlin irgendwie weiterkommen, weißt du? Und obwohl meine Fluggesellschaft, wo ich eigentlich nur so Restplätze gebucht hatte, pleite waren, hatte sich der Konkursverwalter oder wer auch immer darum gekümmert. Es stand ein Auto bereit. Dieses Auto hat uns nach Hannover gefahren, bis auf den Parkplatz vor mein Auto und ich konnte dann beruhigt nach Hause fahren, weißt du?
Krass.
Das war so die Geschichte.
Ob das heute noch möglich wäre, ich bin mir nicht so sicher.
Nee, ob mich dass jeder mehr stehen würde mit einem Schild oder ähnliches. Das war von denen alles organisiert. Was ich habe denen ja ein Trinkgeld gegeben. Wir waren natürlich heilfroh und sind dann gut nach Hause gekommen. Alle anderen sind auch nach Hause gekommen. Aber weißt du, wenn du denn im Ausland bist und auf einmal hörst du dir die Fluggesellschaft ist pleite, weißt du, und dann damals noch ohne Handy, du bist ja irgendwie richtig aufgeschmissen, weißt du. Das Urlaubsgefühl ist auf einmal hin und und im Nachhinein hat sich herausgestellt, in diesem Hotel in Budva, diesem Fünf-Sterne-Hotel, hat man uns natürlich in einem noch nicht renovierten Abteil untergebracht. Weißt du? Da hatte schon die Neckermann, das waren damals wohl ganz groß mit Reisen, die hatten das schon wieder Teile renoviert und die waren wohl auch picobello, nicht? Aber für die Angler genügte natürlich dieser eben noch nicht renovierte Teil. Mhm. Und im Nachhinein, es war alles okay, weißt du, aber das ist ja doch eine Erfahrung, die man so auf Reisen dann machen kann.
Weißt du, warum die Grenze eigentlich zu war? Was war der Grund damals?
Du, da waren ja immer noch diese politischen Spannungen. Mhm. Weißt du, guck mal, die waren ja alle auf einmal, weißt du, wurden selbstständig, dieser ganze Vielvölkerstaat Jugoslawien war auf einmal im Aufbruch, weißt du, die haben sich abgesplittert, die haben sich abgesplittert, dann war ja, und dann anschließend gab es ja nochmal wieder richtig den Krieg da unten und ja, bis heute sind da ja immer noch Unruhen im Kosovo und dann weiß ich, diese ganze Geschichte, da spielt natürlich alles eine Rolle mit, weißt du, und du, also es war damals, es ist heute bestimmt wesentlich besser, ein Unterschied, weißt du, wenn du von Kroatien war alles picobello, war westlicher Standard, so wie wir es von zu Hause kennen. Aber Budva war damals, oder dieses Montenegro war damals noch sehr rückständig, nicht? Also
an die Angelei kannst du dich, wenn du was erzählst über die Geschichte, erzählst du nichts übers Angeln damals, weil das war wahrscheinlich nebensächlich.
Naja, das Angeln, das war ja das mit der Siegerehrung, dass sie eben, was so diese Regierung da irgendwelche, aus irgendwelchen Gründen da die Grenze schließen wollte oder sowas alles, das wussten wir dann ja noch nicht. Wir haben da geangelt und das war alles in Ordnung und du sind die alles gleichgesinnte Angler, weißt du, wir haben dann Erfahrungsaustausch gemacht, bloß wie gesagt, jedes Land hatte ihr seine Gegebenheiten, weißt du, guck mal, und wir kannten natürlich so Brandungsangeln hier bei uns, dass du möglichst weit werfen musstest mit relativ harten, robusten Geschirr und da eben genau das Gegenteil, weißt du, du hättest mit leichten, weichen Routen, weißt du, die besser die Bisse von diesen kleinen Minifischen anzeigen und es wurden auch keine, nicht viel kapitale Fische gefangen, sondern eben nur, du warst dann froh, wenn du mal so ein kleines Petermännchen, das überhaupt in die Wertung kam, um dann Fisch zu fangen.
Wie nimmt man so ein Petermännchen eigentlich raus, wenn das so giftig ist?
Also wenn du weißt, wo die Stacheln sind, was du kannst so einen Lappen rüberlegen, die sind ja auch nicht zu groß oder sonst was, alles so wie an Bord oder was kenne ich das ja, was du, die haben dann ähnlich so eine Zange, was so wie so eine Brikettzange, die werden dir einfach, also wenn du eine Grillzange hast oder so, da werden die dann angefasst. Also du darfst den einfach nicht anfassen, das ist auch das Gefährliche, auch selbst hier bei uns in der Ostsee gibt es sie mittlerweile, an der dänischen Küste sind sie sehr weit verbreitet, also wenn ihr da zum Brandungsangeln fahrt, was
immer du, Schuhe anziehen wahrscheinlich.
Ja, Schuhe, aber viel schlimmer ist ja, was du, wenn du jetzt angelt, hast viel Kraut an der Angel und willst dieses Kraut abpulen und in dem Kraut versteckt sich vielleicht mal so ein kleines Petermännchen, nicht? Weil er eben, du hast ja so ein Krautbüschel und dann weißt du eben nicht, ob da so eins drin ist. Ich habe einmal erlebt, was so, dass ein Angler, das war in Italien damals, da wurde ein Angler vom Petermännchen gestochen, der kam mit Schock ins Krankenhaus. Ne? Für den war damals die Weltmeisterschaft zu Ende. Nicht? Und ich habe einmal erlebt, weißt du, wie jemand vom Petermännchen gestochen wurde und da wurde dem gleich eine glühende Zigarette auf die Stichwunde gehalten. Nicht?
Das soll helfen?
Ja, ne, das ist, wo dann ist irgendwie Eiweiß, was soll sich dann irgendwie umwandeln oder ähnliches. Also dann musst du eben die Zähne zusammenbeißen, wenn du Raucher bist und eine Zigarette zur Hand hast und einfach da eine glühende Zigarette. Die Brandwunde soll nicht so schlimm sein wie die Entzündung von diesem Petermännchenstich.
Also
nicht?
Eigentlich müsste ja der Hinweis halt beim Petermännchenangeln immer eine rauchen.
Ja, nein, aber wie gesagt, das ist nicht so von der Hand zu weisen. Also das ist, glaube ich, der giftigste Fisch, der auch in unseren Breiten hier vorkommen kann.
Nicht? Wie sieht der eigentlich nochmal aus?
Ja, also der sieht aus wie eine kleine Gründel. Also der ist so spindelförmig, weißt du, gibt es auch größer. Die sind sehr wohlschmeckend. Nicht? Also die werden, also Petermännchen ist also in der Küche ein sehr begehrter Fisch, hat schönes, heißes, festes Fleisch und die werden bis 30, 35 Zentimeter groß, habe ich sie auch schon gefangen im Ärmelkanal, also im englischen Kanal. Okay. Und dann sind sie auch eindeutig zu erkennen, nicht? Aber hier gibt es eben die relativ kleinen, also die sind teilweise eben so wie eine kleine Gründel oder wie ein Gründling, kannst du dir vorstellen, spindelförmig und haben nicht nur den Stachel hier oben, sondern auch noch an den Kiembögen haben die Stachel, also die können dich schon ein paar Mal richtig erwischen. Das geht ja auch manchmal blitzschnell dann, nicht, wenn du so einen Stachel dich erwischt.
Ne? Warum lässt man die dann einfach nicht in Ruhe, wenn die so giftig sind? Ich bin ein Schisser, ich würde mich dann nicht trauen, wenn ich weiß, okay, alles gleich.
Ja, du musst dich ja auch einen Haken loskriegen, das nützt dir ja nichts, Jochen.
Wenn ja, dann schmeiße ich alles weg.
Nein. Naja, das ist ja, guck mal, zum Beispiel, es gibt ja auch diese Katzenhaie, Doggies, nicht? Da musst du auch vorsichtig sein, weißt du, die haben eine Haut, wenn die dich erwischen mit dem Schwanz, da blutest du sofort. Ne?
Weil Haie, glaube ich, sie haben so ein Schmirgelpapierhaut,
ne? Ja, das Schmirgelpapier. Und da gibt es so einen Griff, weißt du, dass du den Schwanz dann da vorne, dann kannst du die so festhalten. Und wenn man das weiß, hat man Lappen oder ähnliches da drüben. Also, guck mal, es gibt eben Fischarten, die nicht nur gefährlich aussehen, die sehen auch gefährlich aus. So Teufelsfisch, weißt du, die sind schon ähnlich. Und bei uns hier an der Ostsee gibt es ja den Seeskorpion, der fälschlicherweise wird immer als Knorrhahn bezeichnet, nicht? Und der hat auch Stacheln rundherum, aber die sind eben nicht gefährlich, nicht? Und selbst ein Barsch, guck mal, wenn jetzt ein normaler, herkömmlicher Flussbarsch dich sticht, ne? Kriegst du sofort eine Entzündung, ne? Brennt wie Feuer, dauert eine gewisse Zeit,
schon mal passiert?
Rotbarsch, ja. Also wenn du nicht aufpasst und barst, also eben sticht, oder ist, wie sagen, als wenn eine Hornisse oder eine dich sticht. Mhm. Nee, aber brennt dann richtig und hast damit zu tun. Und beim Rotbarsch sagt man ja immer, weißt du, wenn du von einem Rotbarsch da gestochen wärst, dass du dann eben das Augenwasser, sollst du einfach hier
und
in dieses Augenwasser halten, das soll dann helfen. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, also wird ja auch immer viel erzählt.
Tränen meinst du, ja? Also
du hast ja im Auge.
Ja. Einfach das Wasser.
Aus dem Auge, ne? Also da praktisch musst du ihn quasi das Auge rausdrücken und dann da mal rein oder ähnliches, weil so das Auge schwimmt ja in einer Flüssigkeit.
Okay, mein Auge oder das Fischauge?
Das Fischauge. Also.
Also ich drücke dem Fisch ins Auge und dann?
Okay. Ja.
Ah, okay.
Dann das soll das dann hier umwandeln. Ne? Also,
hast du schon mal Rotfeuerfisch gesehen, die Laienfisch? Die gibt es in Ägypten?
Nein.
Okay, weil ich bin ja Taucher gewesen, jetzt nicht mehr so, aber da bin ich einmal tauchen gegangen und die sind ja, haben ja auch unglaublich, weißt du, wie die aussehen? Diese, mit diesen, ganz viele Federn, wie so ein Federkleid.
Wie eine Feuerqualle?
Nee.
Nein, jetzt habe ich schon mal ein Foto gesehen, das war, wo du das
sagst. Und da waren Hunderte um uns rum. Und du darfst sie halt nicht berühren. Und wir saßen da im Wasser und haben uns einfach nur diese Fische angeguckt. Das war so, die waren dann so ganz langsam, haben uns angeguckt mit diesem Federkleid. Und jede einzelne Feder ist unglaublich giftig, aber sind wir durchgeschwommen, nichts passiert. Da ging mir so ein bisschen die Düse. Aber also die schönsten Fische sind manchmal giftig.
Ja, du, ich sage ja immer, also ich selbst habe es ja hier gehabt mit unseren Feuerquallen. Ne? Die kennt man ja auch, weißt du. Und ich hatte zum Beispiel beim Dreh mit Heinz Galling mal in Wilhelmshaven, da hatte ich weißt du, von der Feuerqualle diese langen Fäden noch, weißt du, und pull die ab von meinem Angelgeschirr und denk gar nicht mehr dran, weißt du, und reib mir ein bisschen später so aus dem Auge den Schweiß, weißt du. Das hat gebrannt wie Feuer und dann habe ich noch den Fehler gemacht, das versucht mit Wasser
auszuwaschen. Ja.
Also das hab ich, da habe ich damals richtig gelitten. Nicht? Also solche Dinge können auch bei uns passieren, nicht? Aber
Qualle immer, glaube ich, Essig ist das.
Ja, oder auch, was sagen die hier, irgendwie was raues Sand oder sowas, alles Soße drauf reiben, ist irgendwie wie Nesseln bei Brennnesseln. Das sind ja auch nur die Nessel, die dann stechen oder was alles. Aber das alles auszuhalten, Jochen, gibt Schwieriges und schlimmere Krankheiten, das war schon okay.
Schöne Geschichten, Horst.
Ja, also wie gesagt, wenn man so ins Erzählen kommt, was ich habe ja gerade so auf Reisen, was du alles erzählst, was vielleicht in der nächsten Folge kann ich mal eine Story erzählen, was die ich dann damals in Irland erlebt habe mit meiner Frau bei einer Weltmeisterschaft, was du, das ist auch Abendfüllen. Also wenn man so, nicht, aber wie gesagt, das sind immer schöne Erinnerungen, weißt du, und ich weiß, heute zu bleiben, wenn du jetzt nach Montenegro fährst, das ist alles Picobello, das war ein super Hotel, weißt du, konntest vom Hotel raus direkt ins Meer schwimmen und ähnliches, weißt du, bloß das hatte natürlich einen Renovierungsstau, nicht, und das wird ja jetzt alles mittlerweile erholt sein dann, ne.
Horst, ich wünsche dir tolle und euch schöne Weihnachtstage. Du wirst wahrscheinlich angeln, ne?
Ja, also ich wäre heute gerne gegangen, weißt du, und habe ich gerade in der Nachricht gekriegt, was wir haben ja hier einen Wahnsinnsturm gehabt.
Ich weiß.
Also wir hatten ja richtig einen Orkan, du warst ja selbst beruflich unterwegs.
Ja.
Und ich habe dann heute gedacht, Mensch, weißt du, auch durch den ganzen Regen und wir hatten so viel Wind, sind wir unser Wasser nicht losgeworden. Aber der Wasserstand soll relativ normal wieder sein in der Aalau, nicht? Und also, nun weiß ich nicht, morgen ist ja Heiligabend, ob ich vielleicht mal bis Mittag, nicht, oder eben bis zur Kaffeezeit, nee, Heilig ist ja noch kein Feiertag,
nicht? Gibt's keinen Ärger hier zu Hause?
Ach, meine Frau kennt das ja eigentlich, weißt du, nicht, also, aber auf alle Fälle, wenn ich nicht morgen, aber erst mal, das sag ich, du früher, Jochen, habe ich ja immer, das bedauere ich. Ich habe ja früher immer am zweiten Weihnachtstag habe ich immer eine Kuttertour organisiert. Ne? Da hatte ich ruckzuck 30, 40 Gleichgesinnte, dass ich ein Schiff chartern konnte. Das haben wir dann hier gebucht, weißt du, da wurde dann mit Grünkohl essen, das wurde richtig bisschen nett begangen. Und alle waren froh, von zu Hause, von dem ganzen Festtagsrummel wegzukommen, weißt du, und haben eine Tour auf die Ostsee gemacht, egal bei welchem Wetter. Wir haben Stürme abgerissen, weil wir haben gutes Wetter gehabt und haben in den Dorschen gestanden, haben noch richtig schöne, also ähnlich war, was, wie gesagt, ich weiß ja, den meisten anderen wird es ja dann so gehen wie mir, wenn du schon ein, zwei Festtage zu Hause rumgesessen hast, weißt du, und hast alles erzählt und alles gehört und gesehen, weißt du, und dann mal rauszukommen und dann so auf die Ostsee rausfahren, weißt du, und dann richtig den Wind von vorne zu kriegen und das Schiff, das dampft durch die Wellen, weißt du, und du hast eine einigermaßen Drift und du wirfst deinen Angel aus und dann beißen damals die Dorsche, das war, weißt du, das war ein Erlebnis. Das war für uns war das also ein tolles Erlebnis, weißt du, und viele, was, Weihnachten angeln fahren, die waren alle ganz heiß, die Jungs, weißt du, ich hatte das dann immer organisiert und wie gesagt, war kein Problem, so ein Schiff voll zu kriegen und haben da so eine Weihnachtsangeltour gemacht. Ne? Leider heute auch nicht mehr möglich, gibt keine Angelkutter mehr und Weihnachten fährt auch schon keiner mehr. Also ist vorbei, sind alles alte Geschichten, die wir erlebt haben und die einfach nur schön waren, was, wenn ich so jetzt dran denke, zweiten Weihnachtstag war so und ihr sitzt zu Hause rum und kannst nicht raus oder nicht an die Luft. Das ist doch für jemanden,
der kriegst gerne ja jetzt schon ist. Beklemmung.
Ja, dann kriegst Pickel. Nee.
Was gibt's denn zu essen?
Wir essen traditionell eigentlich Heiligabend immer Lachs oder kalt geräucherte Meerforelle, wenn ich sie selbst gefangen habe, nicht? Das ist Heiligabend. Und zweiten Weihnachtstag irgendwas Geflügel, Ente, Gans oder irgend sowas immer. Also ersten Weihnachtstag. Mhm. Ne? Und meistens zweiten Tag dann noch Reste. Also ich habe das große, die Wahl der Qual. Mein Freund Hubert hat nochmal geräuchert und ich hatte im letzten Jahr ja noch ein paar schöne Aale gefangen. Mhm. Er hat mir ein paar schöne Aale geräuchert und hat mir selber eine Regenbogenforelle mitgeräuchert, die wir heute schon mal gegessen haben. Nicht, also wir wissen eigentlich gar nicht, was wir haben dieses Luxusproblem, dass wir da die Wahl der Qual haben. Wir haben immer nur Lachs und wir haben noch Geflügel, also wir haben eigentlich alles da, ne?
Also verhungern wird man hier nicht.
Nee, absolut nicht.
Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage. Vielen Dank für die tollen Geschichten. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
Alles klar, Jochen, gerne. Ja, kommt dir auch und deiner Familie natürlich alles erdenklich Gute.
Dankeschön. Und nochmal der Hinweis, falls ihr Fragen habt, fragen@horstunderfisch.de ist die E-Mail-Adresse. Tschüss.
Tschüss.